D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Heute Vertretungsstunde in eine Stunde Film.
Mit Sonntag und der Hauda. Wir kennen uns aus eine Stunde Netz, mittwochs.
Aber heute Abend alles anders in eine Stunde Film.
Wir reden aber trotzdem über Netzthemen, über Netzfilme, Webserien. Wir haben die neue Serie von Christian Ulm, Ulm TV, Mann, Frau.
Genau, zum Beispiel. Oder wir sprechen über eine total verrückte Webserie, über einen Psychotherapeuten, der ja so seine ganz eigenen Behandlungsmethoden erfunden hat.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Beziehungen zwischen Männern und Frauen, die können ja gerne mal so schwierig sein wie die Beziehung zwischen dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und dem Internet. Dass beides auch anders geht, das will eine neue Webserie beweisen, finanziert vom Bayerischen Rundfunk.
Mann-Frau heißt die und es geht, tada, um einen Mann und eine Frau. Namen gibt es erstmal für die Figuren keinen, die da auftauchen. Er ist eigentlich in einer glücklichen Beziehung, bis dann plötzlich alles anders kommt.
Boah, gib mir irgendwas, aber keine Fanta.
So schlimm?
Nee, frag nicht. Weißt du, wir stehen vor der Wohnungstür und plötzlich sagt Juliette...
Ich kann einfach nicht mehr mit einem Typen zusammen sein, der nicht mal weiß, wer er wirklich ist.
Natürlich weiß ich, wer ich bin.
Tja, scheinbar doch nicht. Und jetzt ist er alleine und dann ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Und die stellt er auch dem Barkeeper seines Vertrauens. Die Trennung tut weh, der Bürojob ist langweilig und Online-Dates, die bringen auch nicht so richtig das, was er will. Alles doof.
Sie ist irgendwie schon ewig solo, hat eigentlich auch gar keine Ahnung, wieso, aber irgendwie... Will es mit den Männern nicht so funktionieren? Und natürlich fragt sie sich auch, ne, warum das andere Frauen hinbekommen und sie ausgerechnet nicht.
Bonjour, ich nehme einen Kaffee bitte. Wie macht ihr das? Die bestellt nur einen Kaffee und es ist sexy. Das will ich auch. Alles, was ich sage, soll sexy sein.
Sie ist also ständig auf der Suche, ein bisschen nach der großen Liebe und ein bisschen nach sich selbst und wird unterstützt durch Freundinnen und der Kellnerin in ihrem Lieblingscafé.
Gespielt wird sie von Lore Richter und er von Mirko Lang. Besser bekannt sind die Besetzungen der Nebenrollen. Da spielt zum Beispiel Christian Ulm mit als Barmann und der hat die Serie auch produziert. Und seine Frau, Colleen Ulmen-Fernandez, die spielt die Freundin von ihr. Ja, und die beschreibt ihre Rolle selbst so.
Wir sind beide jetzt nicht so die aufgebrezelten Mädels. Also wir sind die ganze Serie über in Joggingklamotte und ungeschminkt unterwegs. Und ob ich jemanden habe, das erzählt sich in der Serie nicht. Aber auf jeden Fall bin ich sehr gut im Ratschläge geben.
Colleen war übrigens ziemlich schnell begeistert von der Serie selber. Nicht nur von den Geschichten, die da erzählt werden, sondern auch davon, wie sie eben erzählt werden.
Also ich habe den Pilot gesehen, da hieß es noch nicht Mann, Frau. Und was mir dabei gut gefallen hat, war die Bildsprache. Also Johann und Jana, die beiden Regisseure, sind sehr visuell. Diese schnell geschnittenen Bilder, das hat man so noch nicht gesehen. Also zum Beispiel gibt es diese Folge Frauenabend, wo wir Mädels über Männer reden und man sieht die ganze Zeit unsere Gedanken reinschießen.
Übrigens ist noch ein bekanntes Gesicht dabei in einer Nebenrolle, der dauerkiffende Nachbar von ihr. Der wird gespielt von Friedrich Lichtenstein. Wir erinnern uns, der fand mal vor ein paar Monaten alles, was er so im Supermarkt gefunden hat, super geil.
Regie geführt haben bei der Serie übrigens auch ein Mann und eine Frau. Jana und Johann Buchholz haben sich die Serie ausgedacht, sind Autoren von Mann, Frau, Privatgeschwister und führen da auch Regie. Aber eben getrennt voneinander. Jana dreht die Frauenfolgen und Johann die Männerfolgen.
Johann, den haben wir jetzt am Telefon. Ich sage erstmal hallo.
Hallo Sebastian.
Hi.
Warum habt ihr, also du und deine Schwester, euch eigentlich dazu entschieden, die 20 Folgen aufzuteilen und dann wirklich getrennt voneinander zu drehen?
Wir haben es erst zusammen probiert. Dann haben wir erstmal gemerkt, okay, meine Schwester kann die Frauenthemen besser machen. Denn wenn ich da was über Frauen mache, das ist dann immer der männliche Blick, der dann entweder der meistens romantisch ist oder manchmal sehr kritisch, aber nicht so echt. Und dann haben wir aber auch gemerkt, und das passt ja auch sehr gut zu Mann, Frau, dass wir sind zwei Geschwister, aber oder auch gerade deswegen, verstehen wir uns dann nicht immer genau gleich und haben uns dann doch sehr verschiedene Ideen und haben es lieber getrennt gemacht.
Wie habt ihr das dann in der Praxis gemacht? Also hattet ihr dann auch zwei komplett verschiedene Drehteams?
Genau. Wir haben die Drehbücher geschrieben, danach haben wir die schon besprochen und angeglichen, dass es eine gemeinsame Geschichte ist, aber wir waren schon sehr frei. Und dann haben wir uns die Drehteams gesucht und das ist fast ein reines Männerteam bei mir.
Ach nee.
Das war aber auch Absicht. Also mein Kameramann wollte dann auch, dass wir eine bewegte Kamera haben, nicht einmal ist sie auf dem Stativ. Und meine Schwester Jana hatte ein Team, was bestand aus Frauen und die Kamerafrau sagte dann, ich möchte, dass wir das auf dem Stativ haben, dass alles sehr in der Mitte stattfindet. Und es war jetzt auch ganz komplette Stimmung auf dem Set.
Das heißt, es ist auch stilistisch so ein bisschen anders, quasi zwischen dir und Jana?
Und sie. Ich weiß nicht, ob man das wirklich sieht. Aber wenn man also sozusagen das technisch betrachtet, ist das komplett anders. Also wie die Kamera benutzt wird, wie wenig wir ausleuchten. Also wir haben probiert, halt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen in kurzer Zeit zu drehen. Und das Frauenteam hat probiert, es lieber schön zu machen, würde ich sagen.
Ja, ich finde, das hat man auch gemerkt. Ich habe mir ja jetzt alle 8, die es bisher gibt, angeguckt. Du bist da schon ein bisschen schneller dran gegangen. Und ich frage mich aber trotzdem, wie bist denn du mit der Kürze klargekommen? Die Folgen sind ja alle nur so um die 3 Minuten.
Das ist ganz einfach. Du produzierst und du schreibst, auch beim Schreiben. Du schreibst eine Serie oder eine Folge und tust so, als ob sie 20 Minuten dauert. Du schreibst das alles rein und dann drehst du es halt alles, aber immer nur mit einer Einstellung statt 5 Einstellungen. Und dann im Schnitt machst du es einfach unglaublich schnell. Mhm. Also, beim Drehen denkst du gar nicht so sehr daran. Also, du weißt schon, ich muss jetzt nicht auch noch da ein Detail und eine andere Einstellung machen. Nee, du drehst genauso viel und schneidest es unglaublich schnell. Ich könnte das auch mit eine Folge nehmen aus dem deutschen Fernsehen. Sag mal irgendeine Serie, die gerade läuft, die auf einem Vorabendprogramm läuft.
Verbotene Liebe.
Da kann man ja die Hälfte rausstreichen, nach 3/4 rausstreichen.
Nein, aber auf Verbotene Liebe. Da nimmst du meinen Cutter, der super ist. Und machst eine Off-Stimme und sagst, ey, weißt du, was mir passiert ist? Da treffe ich den. Und dann machst du es ganz schnell erzählt und machst auf Verbotene Liebe, na gut, da würde ich wahrscheinlich nur eine Minute hinkriegen. Aber da machst du eine Minute draus und erzählst es ganz, ganz, ganz schnell. Und dann könnte es vielleicht auch im Internet funktionieren.
Was mussten denn eure Hauptdarsteller, eure Hauptrollen unbedingt haben, als ihr die gecastet habt?
Also unsere Hauptdarsteller, obwohl die das sehr gut können, brauchten tatsächlich nicht eine lange Szene spielen zu können, wo man eine Spannung hält und wie man vielleicht nicht weiß, was ein Theaterschauspieler machen muss. Hm. Weißt du, der so einen Überblick haben muss und das erkläre ich halt ein bisschen nicht, aber was unsere brauchten, ist, dass sie schnell auf was reagieren können und wir es sehen. Guck mal, du willst ganz kurz erzählen, in wenigen Sekunden, also er erzählt, ich habe eine neue Freundin und ich bin sehr glücklich. Mhm. Und dann siehst du mal ein Bild, wie er vor dem Computer sitzt, alleine zu Hause. Und du musst sofort erkennen, er ist unglücklich, ohne dass ich noch jetzt irgendwie, dass er was sagen muss. Mhm. Also das musst du halt schnell sehen. Die mussten, das haben wir beim Casting auch mit denen gemacht, die mussten uns wirklich schnell zeigen können, das drauf haben, erst einmal schnell zu zeigen, wie sie sich gerade fühlen.
Wie viel Klischee steckt denn deiner Meinung nach in Mann-Frau? Hm. Ich meine, wenn man das erste Mal irgendwie hört, wie die Serie heißt, dann besteht ja schon irgendwie die Gefahr, dass man erstmal anfängt zu gähnen, oder?
Also wenn ich das erste Mal Mann-Frau sehen würde, dann würde ich auch erstmal gehen, wenn ich den Namen lese. Andererseits ist das auch extra, dass er so schnell ist, Mann-Frau. Und wir haben probiert, nicht so sehr in die Klischees zu gehen, aber sind es dann doch gekommen. Also höre ich die ganze Zeit, ey, das ist doch ein Klischee, dass Männer so sind. Okay, wir sind in den Klischees, dann drehen wir die aber auch immer wieder und zeigen auch wieder was anderes. Und wir erzählen es so schnell, dass es nicht langweilig wird, in meinen Augen.
Wie viel von dir selber, also wie viel Johann Buchholz steckt in den Folgen?
Also,
da holst du jetzt aus.
Nein, also doch, da steckt auch was von mir. Es gibt später eine Folge, wo der Charakter furchtbare Sachen macht aus Eifersucht. Das bin wirklich ich gewesen.
Oha, okay.
Und ansonsten ist das eine Sammlung aus Menschen. Wir sind ja so schnell, wir probieren ja immer so viel zu erzählen in einer Folge, dass du natürlich anfängst zu sammeln und nicht nur aus deinem kleinen Leben leben kannst. Und dann wurde dem Schauspieler, dem Hauptdarsteller, die Frage gestellt, ob denn seine Figur ihm selbst ähnele. Und dann sagt er, nein, das ist der Regisseur. Nur, wenn ich mir das Ding angucke, dann denke ich, nee. Ich wusste ja, wer der Hauptdarsteller da sein wird, Mirko Lang, das ist genau er. Mhm. Weil unser Hauptdarsteller ist halt auch so ein Typ, der zum Beispiel alle Kartons von allen Sachen, die er je gekauft hat, aufbewahrt. Falls er mal umziehen muss oder falls er es mal verkauft. Er hat auf eBay noch nie was verkauft, er ist seit 10 Jahren nicht umgezogen, aber er hat noch alle Kartons. Und solche Typen mit sowas erzählen wir ja. Das ist ja auch so, unser Hauptcharakter ist ja so einer mit solchen Marotten. Um es kurz zu sagen, die Hauptfigur ähnelt dem Darsteller weit mehr als mir.
Sagst du. Okay, verstanden.
Sag ich anders, natürlich.
Gibt es denn irgendwas, was du über deine Schwester gelernt hast, was du vorher nicht wusstest, wenn du dir so ihre Folgen angeschaut hast?
Meine Schwester kommt aus dem Dokumentarfilmbereich und hat eher wirklich ganz andere Themen angegriffen und immer für Arte gearbeitet vor allem. Und dass sie so lustig ist, also ich finde es ja wirklich lustig, und was für einen Blick sie selbst auf Frauen hat, das hatte ich so nicht gesehen.
Hättest du die Frauenfolgen gemacht, woran wärst du gescheitert?
Hätte ich die Frauenfolgen gemacht, woran wäre ich gescheitert? Hätte ich die Frauenfolgen gemacht, ich wäre gar nicht gescheitert. Ich hätte die auch super gemacht.
Ach,
allerdings
so?
wären das dann einfach nur so Folgen gewesen, wo die Frauen Sachen sagen, die sonst Männer machen.
Was denn zum Beispiel?
Das heißt, dass die Frauen in meinen Filmen oft, man sagt mir so, Johann, warum hast du eigentlich eine Frau genommen? Hätte ja auch ein Mann sein können. ich schaffe es nicht, das Wesen der Frau wirklich
ganz zu ergreifen
und zu zeigen und das geht schon mein ganzes Leben so.
Johann Buchholz und Jana Buchholz, das sind die Macher von Mannfrau, der neuen Webserie im Netz von Ulm TV und dem Bayerischen Fernsehen. Johann, haben wir jetzt noch am Telefon. Heißt das auch, dass der BR auf euch zugekommen ist quasi, oder wie ist das entstanden?
Es ist so, ich habe mit Christian Ulm eine andere Serie gedreht, eine Folge, wo er mitspielt. Und also ich habe ihn dafür deswegen angesprochen, und meine Schwester hatte diese Idee zu sagen, wir machen eine Serie, und die ist so schnell wie ein Trailer. Ihr seht all diese Geschichten ganz, ganz, ganz schnell, weil gerade bei Mann-Frau-Sachen, ich meine, da kennen wir ja auch schon so viel, da möchte man nicht jetzt noch 5 Minuten lang verstehen, was da passiert, weil wir kennen das.
Man braucht keine Vorgeschichte.
Genau, du brauchst keine Vorgeschichte, du brauchst auch nicht zu lange. Wenn jemand verlassen wird und unglücklich ist, dann reicht es, das 3 Sekunden zu zeigen. Das ist unser Experiment, wie in einem Trailer. Das war die Idee meiner Schwester. Und dann kam der Bayerische Rundfunk zu Christian Ulm. Christian Ulm hat gerade diese Idee von mir zugeschickt bekommen und sagt zum Bayerischen Rundfunk, ihr sucht etwas, was nur fürs Internet ist. Ich habe gerade etwas. Na, und so ist es passiert.
Wie wichtig findest du, dass das der BR jetzt gemacht hat, also auch vielleicht mit Blick auf die Zukunft vom Fernsehen und Serienformaten?
Na, ich finde es auf jeden Fall gut, weil es ist ein Schritt nach vorne. Es ist tatsächlich auch immer noch früh, weil es gibt jetzt schon, ich glaube, seit 10 Jahren auch in Deutschland Webserien, aber ich kenne noch keine, die so richtig mit derartigen Mitteln gemacht wurde, wo man sagte, so, wir machen hier halt wirklich Internet-Fernsehen, diese Vermischung. Wir machen mit Fernsehmitteln, mit Mitteln aus dem TV, machen wir eine Internetserie. Und das ist auf jeden Fall mein Schritt nach vorne. Ich bin gerade umgezogen, musste überlegen. Hole ich mir einen Kabelanschluss? Gucke ich wieder Fernsehen normal? Oder aber reicht es, dass ich meinen Internetanschluss habe? Und viele Leute sagen so, ja, wenn man das Kabelfernsehen noch hat, ja okay. Oder Satellitenfernsehen oder so. Aber wenn man neu sich die Frage stellt, dann werden viele, so wie auch ich, im Endeffekt sich nicht mehr ans normale Fernsehen abonnieren.
Inwiefern siehst du Amerika als Vorbild an im Vergleich zum deutschen Webserienmarkt?
Ja, in Amerika sind sie ja wirklich weiter. Das berühmte Beispiel ist ja House of Cards, diese Serie von Netflix mit Kevin Spacey.
Genau, ja.
Also das ist jetzt die von denen, die ich mitbekommen habe. Es gibt bestimmt welche davor, aber das ist die ich mitbekommen habe, die wirklich nur fürs Internet gemacht wurde. Und natürlich, die sind da schon wieder viel weiter. Also die haben, bei denen ist es ja auch so, dass richtig eine Serie im Internet läuft mit solchen Mitteln, weil das geht ja nochmal weit über unsere hinweg. Das ist wirklich beeindruckend, und dass das klappt.
Ist das Fernsehen der Zukunft?
Ja, ich glaube, das ist das Fernsehen der Zukunft. Das ist so. Es wird verloren gehen, das normale Seppen. Und dafür brauchst du nie wieder Musikantenstadel auch nur 3 Sekunden sehen beim Seppen. Du wirst total davon befreit und kannst gucken, was du möchtest. Aber das Seppen wird, glaube ich, wegfallen.
D-Radio Wissen.
Erinnert ihr euch noch an Chatroulette? Das ist ja das Ding, das gab es mal 2010, ziemliche Hype war das, darum so eine Seite, wo man per Webcam wahllos mit irgendwelchen Leuten irgendwo auf der Welt zusammengeschaltet wurde und mit denen chatten konnte.
Die Idee, einfach mal mit irgendwie wildfremden Leuten zu chatten, fanden ziemlich viele spannend. Allerdings gab es dann immer mehr Leute, die es noch spannender fanden, sich während der Unterhaltung vor ihrer Webcam auszuziehen.
Auch das fanden noch viele Leute sehr interessant, quasi freie Liebe, völlig anonym übers Internet. Irgendwann ist aber allerdings klar geworden, dass man erstens gar nicht mal so anonym ist. Man konnte nämlich zum Beispiel die IP-Adresse zurückverfolgen und zweitens haben dann vor allem Männer die Frauen, mit denen sie sich eben unterhalten haben, dabei aufgenommen, wie sie sich ausziehen und diese Videos dann im Netz verteilt.
Und seitdem ist Chatroulette eher so ein Nischenprodukt. Die Idee ist aber irgendwie immer noch spannend, so einfach mal mit irgendwem irgendwo auf der Welt durch Zufall zu chatten.
Oder vielleicht sogar mit irgendwem, der gar nicht auf dieser Welt ist. Genau das passiert der jungen Lucy im Kurzfilm Russian Roulette.
Hello. Wait, where are you?
Oh, I'm in space.
You're in space.
Yes. Can I see your breasts?
I'm sorry. Wait. You're in space.
I am maintenance engineer of Deep Space Telescope, Zvibrotnik 188. I show you. Look.
Oh my God. Oh my God.
Pretty impressive, yes.
What are you doing here?
I want to see breasts.
Oh, right. Sorry. I'm not gonna do that.
Okay, Lucy hat nicht so große Lust, dem russischen Ingenieur, der im Weltraumteleskop sitzt, seine Brüste zu zeigen. Entwickelt sich aber trotzdem zwischen den beiden so zu einer kurzen Unterhaltung.
Lucy ist nämlich eigentlich ganz schön einsam und sehnt sich nach einem freundlichen Gespräch. Der Weltraumingenieur, der lässt sich dann doch noch überzeugen und bleibt einen Moment und er erklärt ihr, dass es viel einsamer ist da oben im Weltraum, als es bei ihr auf der Erde sein kann. Seit 4 Monaten ist er schon allein in seinem Teleskop mitten irgendwo im All.
Lucy erzählt so ein bisschen aus ihrem Leben dann, beklagt sich darüber, wie deprimierend ihre Heimatstadt London ist und der Weltraumingenieur zeigt ihr dann aber eine ganz neue Perspektive auf ihre Stadt.
What is your postcode, please?
Oh, it's E83HL.
Triangulating now. Beep, boop, 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 boop. That is noise. Bingo. Is this you?
Yes! Oh my God, yes! That's my house! Wait, can you see me?
Yes! Hello! Hello!
Wait, hang on, what's happening? I'm losing you. Hello? Hello?
My connection's failing. I'm too close to the moon. What is your name?
It's Lucy.
Lucy, do not be lonely. Keep looking around you. The right people will look back.
Und dann verliert er die Verbindung zu ihr. Lucy weiß aber jetzt, dass eben jemand zu ihr runterguckt.
Wirklich total süßer Kurzfilm, der fast ohne Budget gedreht wurde. Der englische Regisseur Ben Astin, der hat gerade mal 50 Pfund für den Film ausgegeben. Hm. In einem tollen Behind-the-Scenes-Video, da sieht man dann, wie er das gemacht hat.
Zum Beispiel die Raumstation, das waren so einfach 2 Holzplatten, die man weiß angemalt hat, sah aber scheiße aus. Und dann haben die versucht, die Wände mit weißen Mülltüten auszuhängen. Und das hat echt funktioniert.
So instead, we just harvested my council recycling bags. We sliced them up and pretty much just drilled them right into the wood. And that was the thing that really made it work. I say work, it still looks like shit. It's just Ethernet cables and an old fire alarm. We had a poster of the Earth outside against a black sheet. And the fact is that, you know, if you compress it, and overexpose it, and then shoot it through another monitor, you can just about hide how bad it all is.
Und die Erde im Hintergrund ist auch einfach nur ein Weltraumposter auf schwarzem Hintergrund. Funktioniert aber erstaunlich gut, das Ganze. Dazu kommen noch 2 tolle Protagonisten, die Russian Roulette zu einem wirklich besonders kleinen, netten Kurzfilm machen.
Und warum haben wir das jetzt alles für euch rausgesucht? Ist doch klar. Noch ist unser deutscher Astronaut Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation, auf der ISS. Und in gut 2 Wochen, am 10. November, da kommt er zurück auf die Erde.
Dr. Hanno Verbier, der ist Psychotherapeut in Köln. Der hat eine ganz neue Methode entwickelt, um mit den psychischen Problemen seiner Patienten umzugehen, nämlich die Expositionsmaßnahme.
Und dabei spielt das Netz eine ganz große Rolle. Warum, das erklärt er selbst in so einer Art Videotutorial auf seiner Webseite.
Das Internet www ist ein Sammelbecken der Profilneurosen. Hier wird geskypt, gechattet, gepostet. Man freundet sich an und trennt sich wieder. Alles über Facebook, MySpace, YouTube. Folgen Sie mir zu einer neuartigen Therapie, die sich in der Tradition berühmter Psychologen der letzten 200 bis 250 Jahre befindet. Die Expositionsmaßnahme nach Verbier.
Also das Netz ist ein Ort, wo eh schon lauter Leute mit Neurosen abhängen. Und genau das will er dann auch ausnutzen, eben für seine neue Therapieform.
Neurosen sind meist Zeichen für tiefer liegende Probleme. Probleme, die sich durch die vielfältigen sozialen Vernetzungen ergeben. Bei der Expositionsmaßnahme nach Verbier gehen wir diese neurotischen Störungen konfrontativ an. Dabei wird der Patient auf Video aufgenommen. Er veröffentlicht seine inneren Konflikte durch Exposition im öffentlichen wie im privaten Raum. Das aufgezeichnete Video findet seinen Weg ins Internet www und wird dort weltweit veröffentlicht.
Also der Patient, der sich eigentlich ja normalerweise mit seiner Neurose irgendwo verstecken möchte, der richtet sich dann an die im Moment größtmöglichste Öffentlichkeit, also ans komplette Netz.
Oder an das www, wie Dr. Verbier sagen würde.
Einen Patienten hat er schon, mit dem er regelmäßig seine Expositionsmaßnahme durchführt, also seine Therapiesitzung filmt und dann auch ins Netz stellt. Auf YouTube kann man sich dann anschauen, wie seine Therapie ausgesehen hat.
Das ist gut für Sie, Gerd. Ja, Sie exponieren sich. Vor allen.
Ich bin der König der Welt.
Ja, merken Sie, wie sich Ihre Neurosen von Ihnen lösen?
Ich bin der König der Welt!
Seit wann das denn?
Bettina.
Was machst du da oben auf dem Baum?
Nichts, nichts, ich, nichts.
Benni, das ist mein Ex, Gerd. Das ist mein neuer Freund.
Ey, was machst du da auf dem Baum?
Nichts, ich...
Gerd!
Filmt der dich?
Nein, nein, ich...
Gerd, erzählen Sie Bettina von Ihrer Trauer!
Vielleicht habt ihr es euch auch schon jetzt so ein bisschen gedacht. Dr. Hanno Verbier und seine Expositionsmaßnahme. Das ist natürlich frei erfunden, aber extra eben so angelegt, dass man schon, ja doch schon ein, zwei Mal darüber nachdenken muss, ob der Typ nicht vielleicht doch echt ist und einfach nur selbst irgendwie so einen an der Klatsche hat.
Hat er nicht, ist er auch nicht. Dr. Hanno Verbier ist ein Schauspieler und der Protagonist einer Webserie, die drei junge Filmemacher zusammen sich ausgedacht haben.
Und Jens Schillmöller ist jetzt bei uns hier in Eine Stunde Film. Sag mal, was ist das erstmal, um es zu kapieren, für ein Typ, dieser Verbier?
Der Herr Verbier ist ein selbsternannter Therapeut und vielleicht auch eine Art Hochstapler. Also ein Mensch, der vielleicht auch ein bisschen geltungssüchtig ist und sich eine Sache eben ausgedacht hat, dass er seinen übrigens auch einzigen Patienten vielleicht zu einer Art Prominenz verschaffen kann und natürlich respektive sich selbst eben auch, indem er eine besonders experimentelle Psychotherapie anbietet, nämlich die, wie auch schon gesagt, dass der Patient im Netz veröffentlicht wird, sodass seine Neurosen sich im Weltmeer der Neurosen, nämlich des Internets, verflüssigen.
Wie ist das so mit den Reaktionen? Also ich meine, wenn man sowas ins Netz stellt als Videos, was kommt da?
Ganz unterschiedlich. Es gab interessante Angriffe auf Herr Verbier, der als Scharlatan entlarvt werden wollte. Es gab viele, die das ganze Prinzip natürlich auch durchschaut haben, die verstanden haben, das ist eine fiktionale Situation hier und haben die ganze Zeit versucht herauszufinden, wo ist jetzt denn der Sponsor von dem Ganzen. Webserien haben zu der Zeit, als wir das gemacht haben, eben eigentlich nicht stattgefunden, außer sie haben im Endeffekt ein Produkt beworben. Wir hatten kein Produkt und so kamen dann ganz interessante E-Mails zustande, wo Leute dann eben uns unterstellt hätten, wir hätten irgendwelche bestimmten Biersorten versucht zu bewerben. nämlich ein hannoveranisches Südstadtbier.
Das wegen fand, Hanno oder
weil
was?
Hanno Verbier, Hannover-Bier, Hannover-Bier.
Ah, ja. Also, nee, logisch.
Klar. Es war interessant. Die meisten Leute fanden es sehr amüsant. Wir hatten so einen kleinen Fankreis von Leuten, die sich tatsächlich immer wieder gefreut haben, wenn eine neue Folge online gegangen ist. Das haben wir im Wochentakt gemacht. und die dann eben auch ihre eigenen Neurosen so ein bisschen versucht haben ins Spiel zu bringen und darauf zu reagieren, was der Hanno Webber eben gemacht hat.
Wie viele Leute haben das geglaubt, dass das ein echter Psychotherapeut ist? Weil so ein bisschen wolltet ihr das ja schon erreichen, nehme ich mal an, ne?
Ja, das war so ein bisschen der Weg. Aber es ist sehr, sehr schwer zu sagen, wie Leute das wirklich glauben. Es gibt ja jetzt gerade das Phänomen von Postillon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Die im Endeffekt im Tagesrhythmus Satire im Netz präsentieren. Ja. Und die präsentieren auch immer die Reaktion der Leute. Und man weiß immer nicht, ob die nur auch wieder Satire machen. Das heißt also, es war auch bei uns so, dass wir nicht genau wussten, wenn Leute das ernst genommen haben oder uns geschrieben haben, ob die nur auch mit uns wiederum Satire versuchen zu machen. Also es gab wirklich E-Mails von Leuten, die dann auch versucht haben, bei Hanno Webber einen Termin zu machen. Und denen mussten wir dann eben sagen, dass Hanno Webber zurzeit im Urlaub ist. Aber manchmal haben wir auch versucht, das aufzuklären. Wir wussten aber nicht, ob die dann auch wieder einen Scherz mit uns machen. Also es ist sehr schwer zu sagen.
Jetzt ist das ja, man muss sagen, eine ziemlich weirde Idee, ne, auf die ihr da gekommen seid. Gab es da so einen konkreten Anlass? Was hat euch dazu gebracht, so diese Story zu erfinden?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich hatte zu der Zeit gerade an einem Drehbuch geschrieben über einen Psychotherapeuten. Und während dieses Schreibprozesses kam eben diese Idee, dass ein Therapeut vielleicht Videos herstellt und die ins Netz stellt. Zu der Zeit fand ich das eben auch spannend, überhaupt im Netz Geschichten zu erzählen. Und dann habe ich davon zwei Kollegen von mir erzählt, zwei Freunden, Sebastian Pörschke und Jan Schumburg, mit denen ich zusammen dann sozusagen diese Serie entwickelt habe. Also es ist im Endeffekt aus einem anderen Projekt heraus entstanden. So hundertprozentig kann ich es nicht mehr sagen, wie das passiert ist.
Aber es ist ja schon noch so ein bisschen Kritik, lese ich da so raus, an immer weniger Privatsphäre durchs Netz oder sowas. Also so eine Datenschutzgeschichte,
ja,
oder?
Absolut, genau. Es geht genau darum. Es ging in der Zeit auch um Facebook und diese ganze Zuschaustellung von den eigenen, vom eigenen Lebenswahnsinn. Und jetzt ist, Facebook hat sich verändert und auch die Social Networks haben sich verändert, finde ich. Es ist noch ein viel stärkerer Werbekanal geworden, eigentlich auch für sich selbst als Persönlichkeit. Damals hat man wirklich, das ist jetzt nur 2 Jahre her oder was, ne? Also wirklich haben viele Leute täglich oder stündlich ins Netz gestellt, wie sie sich gerade fühlen oder was sie gerade machen. Ne? Da stand auch bei Facebook immer, was machst du gerade? Und das haben die Leute beantwortet. Und das war für uns eigentlich der Aufhänger, nämlich dass Leute letztendlich ihr eigenes Leben zur Schau stellen oder dass sie eben bei YouTube, das ja immer das Motto Broadcast Yourself eben hatte, dass die Leute ihr eigenes Leben zur Schau stellen.
Genauso damit, wie die Tutorials oder so.
Genau, und die sozusagen nichts anderes machen, als eine Art Profilneurose zu befriedigen.
Glaubst du denn, dass es wirklich mal so einen Typen gibt, der so eine Therapieform in echt umsetzen könnte? Hältst du eure Idee für geschäftsfähig?
Wir haben angefangen, als wir die Serie online gestellt haben, haben wir erstmal gar keine Werbung gemacht, sondern haben versucht, in Psychotherapieforen so ein bisschen Schindluder zu schreiben und haben die Serie dort platziert und haben ganz interessante Reaktionen bekommen, auch von Leuten, von denen ich glaube, dass sie wirklich Therapeuten sind. Also das kann man im Netz immer nicht sagen, wer da was ist, aber in dem Fall gab es tatsächlich Leute, die das ernsthaft kritisiert haben und ernsthaft damit umgegangen sind. Es gab einen ganz langen Artikel, dass diese Form der Therapie sehr modern und auch wirklich sehr wirksam sein könnte.
Ach was.
Ja, und das fanden wir tatsächlich sehr spannend, weil letztendlich ist das nichts anderes als diese Form der Therapie, wenn mir jemand eine Angsttherapie macht. Die berühmte Vogelspinne, vor der man Angst hat und die man sich dann auf die Hand setzt. Nämlich, und diese Überreaktion letztendlich dann die Angst nimmt. Und in unserem Fall waren es Neurosen. Und wenn hier sozusagen alle Menschen der Welt meine Neurose sehen, dann kann ich ja nicht anders als drüber zu lachen. Also muss ich sozusagen geheilt sein.
Ihr seid ja für dieses Projekt auch gefördert worden von der Filmstiftung NRW. Wie wichtig war das jetzt für die Umsetzung?
Das war sehr wichtig für die Umsetzung. Wir haben tatsächlich angefangen zu überlegen, also grundsätzlich einen Schritt zurück. Der erste Gedanke war, können wir eine Geschichte erzählen im Netz und das mit möglichst wenigen Mitteln? Und können wir vielleicht etwas etablieren, was wirklich wöchentlich stattfindet? Jetzt hat sich das entwickelt als sehr fiktional und auch sehr aufwendig mit einem ganz guten Cast, sodass wir festgestellt haben, wir müssen das in einem bestimmten Zeitraum drehen und können das nicht wöchentlich machen. Und das ganze Ding ist auch größer und größer geworden. Und wir hatten halt eben gar kein Geld und haben uns überlegt, wie können wir das Ganze finanzieren und haben die Filmstiftung NRW eben gefragt, ob es da Möglichkeiten gibt. Die haben gesagt, ihr könnt es versuchen. Eigentlich sind Webserien bei denen immer so ein bisschen am Rand, aber sie haben sich in dem Moment auch geöffnet gegenüber neuen Formen von filmischen Formaten. und haben uns dann eben gesagt, bewerbt euch mal und wenn unsere Kommission das gut findet, dann habt ihr vielleicht Glück und kriegt das. Und dann, dann haben wir es bekommen.
Du hast es gerade selber schon erwähnt, die waren vielleicht auch am Anfang ein bisschen skeptisch. Welches Problem hatten die am Anfang damit zu sagen, okay, weiß nicht, ob wir es machen?
Ja, die Filmstiftung ist eine Förderung, die... Ich kenne den Fachbegriff nicht, Subventionsförderung oder sowas, die wollen das Geld ja zurückhaben. Mhm. Das Netz ist aber kein Markt in dem Sinne. Also Webserien spielen ihr Geld nicht zurück. Das heißt, wir haben auch keine von den klassischen Fördermitteln bekommen, sondern es gab einen sogenannten Nachwuchsfördertopf in der Filmstiftung NRW. Das ist genau für solche Projekte gemacht gewesen. Den Topf gibt es leider nicht mehr. Mhm. Indem man auch mal Experimente macht, die quasi rechts und links vom filmischen Schaffen sind. Und genau da haben wir uns auch beworben. Das heißt, die Filmstiftung hatte uns damals gesagt, Webserien ist uns, wir haben schon ein paar Einreichungen bekommen von Webserien, das hat uns alles nicht überzeugt. Wir waren dann auch tatsächlich die Erste, die sie gefördert haben überhaupt. Aber für die ist dieser Rückfluss an den finanziellen Mitteln, die sie geben, eben schwierig einzuschätzen. Und Netz ist tatsächlich auch schwer, was zu holen. Tatsächlich.
Netz ist schwer, was zu holen. Trotzdem die Frage, wie wichtig ist denn das Netz für deine Arbeit dann vielleicht trotzdem?
Ich finde das Netz total wichtig. Ich finde das auch total spannend, weil das Netz uns eine neue Form von filmischen Formaten ermöglicht. Erstens. Und zweitens ist das Netz dadurch, dass die Formate, die da stattfinden, nämlich die Leute, die da ihre Videos online stellen, zum Beispiel irgendwie zwei Tiere, die ums Überleben kämpfen im Krüger Nationalpark, ja, mit 23 Millionen Hits. Das ist eine Art von Film, die gab es vorher nicht, beziehungsweise die hat man vorher so nicht geguckt. Das heißt, unser Gucken hat sich verändert. Und ich finde auch die Ästhetik in Filmen und in Kinofilmen und im Fernsehdokumentarfilm, überall hat sich die Ästhetik verschoben. Und das ist ganz klar aufs Internet zurückzuführen. Ich bin da ziemlich überzeugt davon, dass das Netz uns neue Möglichkeiten gibt, aber auch uns inspiriert zu neuen Formen.
Diese neuen Formen, machen die das eigentlich auch ein bisschen leichter? Also ist es leichter fürs Netz zu produzieren, wenn ich darüber nachdenke, dass man, weiß nicht, vielleicht nicht eine krass teure Kamera braucht, weil die Qualität hinterher sowieso nicht so geil ist, wenn es runterkomprimiert wird oder...
Alles so ein bisschen rougher.
Genau, oder dass die Leute sowieso, wenn sie sich diese ganzen Sachen auf YouTube angucken, dramaturgisch jetzt hier nicht den ganz großen Wurf erwarten.
Also das Internet ist für mich eigentlich den größten Teil RTL hoch 100. Das Internet ist sozusagen, also sehr marktschreierisch, es ist ja sehr laut. Die Sachen, die da funktionieren im Moment, sind eigentlich alles Showformate. Das heißt also Schminktipps oder jemand irgendwie, der macht irgendwelche Experimente und springt vom Hochhaus oder was weiß ich. All solche Sachen sind Showformate, die meistens von den Leuten, die es produzieren, auch selbst moderiert werden. Und die sehr kurz sind und meistens sehr laut und sehr lustig. Oder man kennt ja auch YTT ist so ein Beispiel für eine sehr erfolgreiche Show. Jetzt ist es aber so, Webserien, die dokumentarisch sind oder die fiktional sind, die haben es im Netz eigentlich relativ schwer. Also ich habe da sehr viele Beispiele schon gesehen. Es gibt irgendwie weltweit immer wieder irgendwie Versuche, das zu machen, auch von Fernsehsendern, die tatsächlich in dem Bereich arbeiten wollen. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, da eine gute Qualität herzustellen, weil es gibt kein Geld. Dadurch, dass kein Geld ist, müsste man eigentlich sehr einfach produzieren. Wenn man sehr einfach produzieren will, wird es aber schwierig, Aufmerksamkeit zu kriegen, weil man kann eben nicht diese Experimente machen, wie vom Hochhaus springen. Dafür braucht man Special Effects oder was auch immer. Das heißt also, die meisten Sachen, die gut funktionieren, sind immer so Personality-Show-Formate. Und die fiktionalen Sachen, die haben es noch im Moment noch sehr schwer.
Der Filmemacher Jens Schillmöller zu Gast in Eine Stunde Film. Und wenn ihr Dr. Hanno Verbier kennenlernen wollt oder euch anschauen möchtet, was Jens sonst noch so macht, die passenden Links gibt es bei uns im Netz auf dradiowissen.de.
Und das war sie, Eine Stunde Film, heute im Netz Spezial. Uns hört ihr wieder am nächsten Mittwoch in der ganz normalen Stunde Netz. Und ab nächsten Dienstag ist Tom Westerholt wieder hier mit einer ganz normalen Stunde Film.
Wir sind Sebastian Sonntag und Bianca Hauder und wünschen euch noch einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss, macht's gut.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.